Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Kemal Çelik
und Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Palästinas, Novum und Mysterium und kulinarische Reise. Danach kommt türkische Musik. Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Stöcker das Potenzial für eine engere Zusammenarbeit zwischen Türkei und Österreich hervorgehoben. Erdogan sagte nach seinem Treffen mit Stöcker im Präsidentenpalast in Ankara, er freue sich, den Bundeskanzler bei dessen ersten Besuch in Türkei in dieser Funktion empfangen zu haben. Beide Länder hätten historisch gewachsene und enge Beziehungen. Die mehr als 400.000 Menschen umfassende türkische Gemeinschaft in Österreich bezeichnete Erdogan als gemeinsamen Wert und Reichtum beider Länder. Bei dem Treffen seien die bilateralen Beziehungen in ihrer gesamten Bandbreite sowie die Beziehungen zwischen Türkei und der Europäischen Union erörtert worden. Zudem habe man sich über regionale und internationale Entwicklungen ausgetauscht. Erdogan zeigte sich zufrieden mit der positiven Dynamik in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Das bilaterale Handelsvolumen habe 2025 rund 4,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Für dieses Jahr strebe man die Marke von 5 Milliarden Dollar an. Mehr als 1.000 österreichische Unternehmen seien in Türkei tätig. Österreichische Direktinvestitionen in Türkei hätten inzwischen 11 Milliarden Dollar überschritten, während die Investitionen türkischer Unternehmen in Österreich sich der Marke von 1 Milliarde Dollar näherten. Zur weiteren Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen schlug Erdogan vor, anstelle der bestehenden gemischten Wirtschaftskommission einen Wirtschafts- und Handelsausschuss einzurichten. Die erste Sitzung könnte noch in diesem Jahr stattfinden. Besonderes Kooperationspotenzial sieht Erdogan in den Bereichen grüne Energie, kritische Rohstoffe, Hochtechnologie, Verkehr und Verteidigungsindustrie. Beide Länder könnten zudem gemeinsame strategische Projekte zur Stärkung des mittleren Korridors vorantreiben. Auch die Beziehungen zwischen Türkei und der Europäischen Union waren Thema des Treffens. Erdogan betonte, dass insbesondere eine Aktualisierung der Zollunion und Fortschritte beim Dialog über die Visa-Liberalisierung im gemeinsamen Interesse liegen. Mit Blick auf regionale Fragen erklärte Erdogan, die Wahrung der territorialen Integrität und Einheit Syriens bleibe ein vorrangiges Ziel. Türkei begrüße einen Beitrag Österreichs zum Wiederaufbau Syriens. Für den Nahen Osten bekräftigte Erdogan die Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung und hob die Bedeutung einer ununterbrochenen humanitären Hilfe für Gaza hervor. Zudem betonte Erdogan, dass Türkei und Österreich ein gemeinsames Interesse an der Wahrung der Stabilität auf dem Balkan hätten. Erdogan dankte Bundeskanzler Stöcker abschließend für seinen Besuch und äußerte die Hoffnung, dass die positive Dynamik in den bilateralen Beziehungen weiter anhalten werde.
Das türkische Parlament hat am Montag das nationale Solidaritätsgesetz verabschiedet. Es ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Regierungsinitiative Terrorfreie Türkiye. 468 Abgeordnete stimmten dafür, 88 dagegen, 6 enthielten sich. Das Gesetz sieht Verfahren zur Aussetzung von Ermittlungen, Anklagen, Verurteilungen und damit verbundenen Gerichtsverfahren vor, sobald die Behörden feststellen, dass die Terrororganisation PKK-KCK und ihre Verbündeten ihre bewaffneten Aktivitäten eingestellt und ihre Waffen abgegeben haben.
Israel weist den Fahrplan des Gaza-Friedensrats für eine Entwaffnung der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas und einen Abzug Israels aus dem Gazastreifen zurück. Israel lehnt das 15-Punkte-Dokument ab, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu während einer Kabinettssitzung in Jerusalem. Die israelische Armee wird keinen Abzug vornehmen, solange die Hamas nicht tatsächlich entwaffnet ist, sagte Netanyahu ferner. Außerdem bekräftigte der Regierungschef seine Ablehnung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Der Friedensrat hatte allerdings vor knapp einer Woche bereits mitgeteilt, man erwarte von Israel erst nach einer Entwaffnung der Hamas einen kompletten Abzug aus dem Küstenstreifen. Der sogenannte Friedensrat ist Teil der zweiten Phase von US-Präsident Donald Trumps Friedensplan für Gaza, die ein dauerhaftes Kriegsende und die Entwaffnung der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas vorsieht.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Russland hat Kiew und andere Großstädte der Ukraine in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen angegriffen. Dabei wurden allein in der im Süden des Landes gelegenen Stadt Saporischschja mindestens 5 Menschen getötet und weitere 20 verletzt, wie Militärgouverneur Ivan Fedorov auf Telegram schrieb. Es seien Industrieanlagen und Infrastruktur angegriffen worden. Aus der Hauptstadt Kiew wurde zunächst ein Verletzter gemeldet. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb auf der Plattform Telegram von Explosionen in der Hauptstadt.
Iran erwägt nach eigenen Angaben von Handelsschiffen künftig Gebühren für eine Durchfahrt durch die Straße von Hormuz zu erheben, als Gegenleistung für Dienstleistungen. Wie Außenamtssprecher Ismail Baghai laut iranischen Medien sagte, erarbeite das Land gemeinsam mit Oman Mechanismen zur Überwachung der Sicherheit, zum Schutz der Umwelt und zur Bekämpfung der Kriminalität auf See. Für die maritimen Dienstleistungen für Schiffe würden normalerweise entsprechende Gebühren und Entgelte erhoben. Vor dem Ende Februar von den USA und Israel begonnenen Krieg verlief die Schifffahrt in der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman weitgehend ungestört und war zudem kostenfrei. Für Durchfahrten erhob Iran weder Maut noch Gebühren.
Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, kurz OIC, hat das neue Verteidigungsbündnis zwischen Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan als einen wichtigen strategischen Schritt bezeichnet. Es zeige das Engagement der drei Länder für eine stärkere regionale und internationale Zusammenarbeit, erklärte OIC-Generalsekretär Hissein Birahim Taha am Freitag in einer offiziellen Mitteilung. Das Abkommen verdeutliche den gemeinsamen Willen, wachsenden Sicherheitsherausforderungen zu begegnen und die Solidarität und die konstruktive Kooperation zwischen den OIC-Mitgliedstaaten zu stärken, so Taha. Die Atommacht Pakistan, das einflussreiche Königreich Saudi-Arabien und der NATO-Staat Türkei hatten das Verteidigungsbündnis zur gegenseitigen Unterstützung am Freitag gegründet, in einer Zeit, in der die Spannungen am Golf stark zunehmen. Der Mekka-Verteidigungspakt wurde in der gleichnamigen saudi-arabischen Stadt von den Staats- und Regierungschefs der Länder unterzeichnet und soll gemeinsamen Sicherheitsinteressen dienen. Laut den Bündnispartnern wird fortan jeder bewaffnete Angriff auf einen von ihnen als Attacke auf alle drei Staaten gewertet. Weitere Details über die Inhalte des Paktes oder die konkrete Ausgestaltung der gegenseitigen Hilfe im Angriffsfall wurden nicht bekannt.
Nachdem Kolumbien vom schwersten Erdbeben seit Jahrzehnten erschüttert wurde, ist das ganze Ausmaß der Katastrophe noch nicht absehbar. Rettungskräfte suchen in eingestürzten Gebäuden weiter nach Überlebenden. Bei dem Beben der Stärke 7,4 kamen nach offiziellen Angaben mindestens 111 Menschen ums Leben. Die Regierung rief den Notstand aus. An erster Stelle steht die Rettung der Menschen, die unter den Trümmern begraben sind, sagte Präsident Abelardo de la Espriella. Die Regierung mobilisiere alle Ressourcen, sagte der erst seit wenigen Tagen amtierende Staatschef. In einer digitalen Datenbank waren am Montag Ortszeit bereits mehr als 2000 Menschen als vermisst registriert, vor allem in den besonders stark betroffenen Städten Cali und Pereira. Zur Anzahl der Verletzten gibt es noch keine genauen Angaben. Der Präsident sprach zunächst von 87 Verletzten. Die Gouverneurin von Val del Cauca, Dilian Franco, wiederum nannte in einem Interview die Zahl von mehr als 550 Verletzten allein in ihrer Region im Südwesten. In Choco wurden laut Gouverneurin Nubia Cordoba Curi 119 Menschen verletzt. Es wird erwartet, dass die Zahlen noch steigen.
US-Präsident Trump hat erklärt, er wolle im Rahmen eines künftigen Friedensabkommens Entschädigungszahlungen vom Iran und fügte damit den ins Stocken geratenen Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts eine neue Forderung hinzu. Trump sagte, Teheran fordere Entschädigung für die während des fünfmonatigen militärischen Konflikts entstandenen Schäden. Er fügte hinzu, die USA würden ebenfalls Entschädigungen vom Iran für die im Laufe der Jahrzehnte bei Eingriffen, die er Teheran zuschrieb, getöteten oder verletzten Amerikaner fordern.
Von der Stimme von Türkiye hörten Sie die Nachrichten. Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Meine Damen und Herren, es geht mit Musik weiter. Bengü singt das Lied Günaydın.
Kalbim sana çarptı, heyecandan ölüyorum. Yüzünü göreli, içim açılalı, havayı yakalı, derdim şifalı. Dilimin ucuna, yüreğe yazılı. Bilirim ikimiz de sevdalı. Bir daha hisseder miyim diyordum böyle bir aşkı. Uyanık gündüze gülerek diyebilmekmiş günaydın. Hele bir yanıma uzanıp uyuda uzanmak.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
gece son. Biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm. Elimi tut, düşman olma. Ne olur parça parça olmasın içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Gece son, biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm. Elimi tut, düşman olma. Ne olur parça parça olmasın içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur gözüm arkada kalmasın. Uzun uzun seneler var önümde.
Palästinas Novum und Mysterium.
Könnten ein paar uralte Schriftrollen vergessen in einer Höhle den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, formulieren wir die Frage anders. Genügt manchmal ein kleines Stück Stein, um ein jahrhundertealtes Geheimnis zu lüften? Manche Schätze sind so kostbar, dass weder goldene Truhen noch dicke Palastmauern sie schützen können. Sie liegen in tiefem Schweigen, selbst von der Zeit vergessen, und warten nur auf den Tag ihrer Entdeckung. Heute richten wir unseren Blick von den salzigen Winden des Mittelmeers zum tiefsten Punkt der Erde ins Herz der Wüste. zu den majestätischen Klippen von Qumran direkt am Toten Meer. Wir schreiben das Jahr 1947. Ein Tag in der segnenden Hitze der Wüste, an dem die Sonne die Felsen zu schmelzen und die Zeit langsamer zu vergehen scheint. Ein junger palästinensischer Beduinenhirte vom Stamm der Tamira, Muhammad Edib, macht sich auf die Suche nach seiner Ziege, die sich von der Herde entfernt hat und zwischen den Felsen verschwunden ist. Er besteigt die Hügel, blickt in die Täler, doch vergeblich. Mitten am steilen Hang entdeckt er einen dunklen, engen Höhleneingang. Er fasst sich ein Herz in der Annahme, die Ziege könnte darin Zuflucht gesucht haben, und wirft einen kleinen Stein in die Dunkelheit. Das Geräusch, das aus der Finsternis dringt, ist nicht das gewöhnliche Echo, das die Wüste kennt. Es ist das Geräusch eines zerbrechenden Tongefäßes. In diesem Moment, in der Dunkelheit der engen Höhle, zerbrach nicht nur ein Tontopf, die Tür zum größten Geheimnis der Menschheitsgeschichte, zur größten archäologischen Entdeckung, öffnete sich. Als der junge Mohammed zögernd die Höhle betrat, fand er Tontöpfe aufgereiht wie staubige Regale. Darin befanden sich weder Gold noch Diamanten. Uralte Schriftrollen, in Leinen gewickelt und sorgfältig auf Gazellenhaut geschrieben. Zunächst erkannte man den Wert dieser Schriftrollen nicht und sie wechselten auf dem Antiquitätenmarkt sogar für wenige Dollar den Besitzer. Doch als die alten Schriftzeichen auf diesen Pergamenten die Welt erreichten, wurde die Welt der Wissenschaft und Geschichte erschüttert. Die erste Höhle war erst der Anfang. Von diesem Tag an wurden mitten in der Wüste 11 weitere Höhlen entdeckt. Und wissen Sie, was aus der Finsternis dieser Höhlen zutage trat? Etwa 900 Manuskripte und zehntausende kleinere Fragmente. In Hebräisch, Aramäisch und Griechisch verfasst, hatten diese Texte 2000 Jahre lang in der trockenen Wüstenatmosphäre unversehrt überdauert, bewahrt in Tonkrügen. Was also befand sich in diesen Schriftrollen? Warum diese Aufregung? Sie enthielten die ältesten bekannten Texte der Bibel. Das Buch Jesaja, die Psalmen und die Sprüche der Propheten. Doch nicht nur religiöse Texte, auch Kalender, Gebete, Gemeinderegeln und der Alltag der Menschen, die diese Texte verfassten, waren auf diesen Seiten festgehalten. Mit anderen Worten, das Leben vor 2000 Jahren war in dieser Höhle in all seiner Lebendigkeit konserviert. Wer waren diese Menschen? Diese geheimnisvolle Gemeinschaft, die sich selbst Gemeinde von Qumran oder wie Historiker sie nennen, Essena nannte, warum gaben sie alles auf und wählten dieses abgeschiedene Leben mitten in der Wüste? Sie waren Menschen, die vor der politischen und religiösen Korruption Jerusalems geflohen waren und sich ganz der Anbetung, der rituellen Reinigung und der Vervielfältigung heiliger Texte widmeten. Tag für Tag schrieben sie unermüdlich. Und tatsächlich, als der Kalender das Jahr 68 nach Christus anzeigte, fiel der unerbittliche Schatten der römischen Armee auf die gesamte Region. Als die Gemeinschaft die nahende tödliche römische Bedrohung spürte, wollte sie jene Worte, ihren Glauben und ihre Erinnerungen schützen, die ihnen mehr wert waren als ihr Leben. Sie gaben weder Gold noch Besitz auf, sie vertrauten ihre Seelen, ihre Schriftrollen, in Tongefäße verborgenen Höhlen an. Sie selbst verschwanden in den staubigen Seiten der Geschichte, doch die Erinnerung, die sie bewahrten, lebten im Herz des palästinensischen Landes weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, das archäologische Abenteuer in den Höhlen von Qumran ist noch nicht zu Ende. In den Laboren wird fieberhaft weitergearbeitet. Wissenschaftler bestimmen das Alter der Pergamente mit der Radiokohlenstoffdatierung und Paläographie-Experten datieren sie anhand der Schriftstile. Selbst die kleinsten, dunklen Fragmente, die mit bloßem Auge nicht mehr lesbar sind, werden mit Hilfe von Multispektralbildgebung und Algorithmen der künstlichen Intelligenz einzeln entziffert. Es ist, als würde in der digitalen Welt ein riesiges historisches Puzzle zusammengesetzt. Warum ist diese Entdeckung so wichtig? Weil uns diese Pergamente direkt und unmittelbar von der Geschichte, der Glaubensvorstellungen, der Entwicklung von Sprache und Schrift sowie den Konservierungstechniken der Antike berichten. Sie überbrücken mit einem einzigen Schritt eine 2000-jährige Lücke. Doch es gibt einen entscheidenden Punkt, der in der heutigen Zeit nicht übersehen werden sollte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute versucht die moderne israelische Propaganda subtil, solche antiken archäologischen Entdeckungen für die aktuelle Politik zu instrumentalisieren. Indem sie diese alten Schriftrollen präsentiert, versucht sie, ihre Besatzung und ihre heutige politische Existenz mit dem Argument zu legitimieren. Seht her, wir sind seit Jahrtausenden hier. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Die in Qumran gefundenen Texte sind kein Instrument für moderne politische Forderungen, sie sind ein universelles, kulturelles, literarisches und menschliches Erbe, das von Menschen hinterlassen wurde, die sich vor Tausenden von Jahren in diese Gebiete zurückzogen. Jeder einzelne Buchstabe, der in diesen Gebieten ausgegraben wurde, dient nicht dazu, Steine für die Mauern der Besatzung zu liefern, sondern um zu beweisen, wie tief verwurzelt, multikulturell und alt die Wiege der Zivilisation in der palästinensischen Geografie ist. Archäologie existiert nicht, um die Vergangenheit als Material für die heutige Besatzungspolitik zu nutzen, sondern um die Tiefe dieser Gebiete in ihrer Zeit zu verstehen. Manchmal verbergen Menschen ihre wertvollen Schätze nicht in goldenen Truhen, sondern in stillen Höhlen. Denn manche Schätze sind nicht nur zum Lesen bestimmt, sondern auch, um eines Tages wiederentdeckt zu werden und der Menschheit den Weg zu weisen. Manche Städte werden durch ihre Steine, ihre Zuhörer, ihre Erinnerung behalten, manche durch ihre Mauern, doch manche Zivilisationen werden durch die Worte, die sie hinterlassen, unsterblich. Diese in den Höhlen von Qumran verborgenen Pergamente erzählen uns, dass Menschen manchmal ihre Vergangenheit der Erde anvertrauen. Doch unter der Erde Palästinas sind nicht nur Worte verborgen, Schicht um Schicht liegen Städte, uralte Straßen, vergessene Tunnel. Zivilisationen, die über Jahrhunderte aufeinander gebaut wurden, warten still auf uns. Meine Damen und Herren, in der nächsten Folge verlassen wir die Höhlen und steigen hinab in die Unterwelt Jerusalems. Wir werden die Antwort auf die Frage suchen, wie viele Städte tatsächlich unter einer einzigen Stadt verborgen sein können. Wir begeben uns auf eine faszinierende Reise von Tunneln zu Straßen, von unterirdischen Gängen zu jahrtausendalten archäologischen Schichten. Auf Wiederhören!
Palästinas Novum und Mysterium.
Die Stimme Türkis ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Kay, kırılır korkma, yapıştırıcısı da zaman. Ve taht, alır adını üstüne oturandan. Seninki sandalye zeden, fazla da yayılma istersen bir git. Bakacağız, bir git, bakacağız. Empati durmuyorsa yine jest, bundan sonra böyle. Empatim empati zorak, sempati durmuyorsa hiç bende. Git diyorum yani özeten, daha da uzatmayalım lütfen. Bir git, bakacağız, bir git, bakacağız.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
kulinarische Reise.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kulinarische Reise. Heute begeben wir uns auf die Spur des Olivenöls, jener heiligen Flüssigkeit, die die Kulturen des Mittelmeerraums seit Jahrtausenden begleitet. Unsere Reise führt uns von den fruchtbaren Böden der Ägäis über die sonnenverwöhnten Hügel Italiens bis zu den uralten Olivenhainen Spaniens. Eine goldgrüne Entdeckungsreise. Die Geschichte des Olivenbaums ist so alt wie die Geschichte der Menschheit selbst. Entgegen der weit verbreiteten Annahme liegt seine Heimat nicht allein in Griechenland oder Italien. Archäologische Funde zeigen, dass wilde Oliven bereits um 7000 vor Christus im Gebiet von Hatay, Kilis und Nordmesopotamien vorkamen. Um 4000 vor Christus wurde der Olivenbaum in Südostanatolien bereits kultiviert und zur Ölgewinnung genutzt. In der antiken Stadt Klazomenai bei Urla nahe Izmir befindet sich noch heute eine der ältesten und zugleich am besten erhaltenen industriellen Olivenölpressen der Welt. Dies zeigt deutlich, die Reise der Olive als Kulturpflanze begann in Anatolien und verbreitete sich mit Karawanen, Handelsschiffen und den Kulturen des Mittelmeerraums. Nun richten wir unseren Blick auf die drei großen Hochburgen dieser Kultur, die Ägäis, Italien und Spanien. Diese drei Regionen bilden das goldene Dreieck des Olivenöls, Heimat der ältesten Olivenhaine und Produzenten einiger der besten Olivenöle der Welt. An den Küsten der Ägäis wurde die Olive nicht entdeckt, sie war schon immer ein natürlicher Bestandteil dieser Landschaft. Überall wachsen wilde Olivenbäume, die hier Dilis genannt werden und als uraltes Geschenk der Natur gelten. Bereits in der Antike veredelten die Menschen diese Bäume durch Veredelung und lernten, das kostbare goldene Öl aus ihren Früchten zu gewinnen. Ein Olivenbaum in der Ägäis kann 5 oder 6 Generationen einer Familie überdauern. Deshalb gelten Olivenhaine hier nicht einfach als Erbe, sondern als Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen. Die Menschen der Ägäis entdeckten die reinste Form des Geschmacks. Wildkräuter werden lediglich in Wasser gegart und anschließend mit nativem Olivenöl extra verfeinert. Die eigentliche kulinarische Revolution entstand jedoch mit den typisch türkischen Zeytinyağlı-Gerichten, Olivenölgerichte. Gemüse, das in seinem eigenen Saft bei niedriger Temperatur und mit reichlich Olivenöl langsam gegart wird. Artischocken, Bolotti-Bohnen oder gefüllte Weinblätter sind klassische Beispiele. Dass diese Gerichte kalt serviert werden, ist kein Zufall. Während der Ruhezeit zieht das Olivenöl tief in das Gemüse ein und verleiht ihm ein noch intensiveres Aroma. Nun setzen wir unsere Reise auf die andere Seite des Meeres fort, zu den sonnigen Hügeln Italiens. Die italienische Olivenölkultur entwickelte sich im geordneten und systematischen Weltbild des Römischen Reiches. Die Römer klassifizierten Olivenöle nach Qualität und Verwendungszweck. Das hochwertigste Öl war ausschließlich für den Verzehr bestimmt. Von Nord nach Süd veränderten sich Farbe und Charakter des Olivenöls deutlich. In der Toskana werden die Oliven bereits geerntet, solange sie noch grün sind. Deshalb besitzen toskanische Öle frische Grasnoten, würzige Aromen und eine leicht pfeffrige Schärfe im Abgang. Italiener verwenden ein solches Öl nicht zum Kochen. Stattdessen geben sie es als letzten Schliff über ein gegrilltes Bistecca alla Fiorentina oder über geröstetes Brot, die berühmte Fettunta. Weiter südlich auf Sizilien begegnet man gewaltigen, jahrhundertealten Olivenbäumen. Die dort gewonnenen Öle sind milder, goldgelber und zeichnen sich durch reife Fruchtaromen aus. Was Italien innerhalb dieses goldenen Dreiecks besonders auszeichnet, ist die Kunst, Olivenöl wie ein Kunstwerk zu präsentieren. Flaschen, Etiketten und geschützte Herkunftsbezeichnungen vermitteln dieselbe Botschaft. In dieser Flasche befindet sich nicht nur Öl, sondern ein Stück italienischer Geschichte. Und schließlich Spanien. Als größter Olivenölproduzent der Welt nimmt Spanien auf unserer Reise eine besondere Rolle ein. Wer in Andalusien auf einem Hügel steht, blickt bis zum Horizont auf ein scheinbar endloses Meer aus Olivenbäumen. Hier schlägt das Herz der weltweiten Olivenölproduktion. Obwohl die Geschichte des spanischen Olivenöls mit den Phöniziern und Römern begann, erhielt sie ihren eigentlichen Charakter durch die andalusische Kultur. Bezeichnenderweise stammt das spanische Wort Aceite vom arabischen Azeit, was so viel wie Olivenöl bedeutet. Die wohl bedeutendste spanische Olivensorte ist Picual. Sie ist bekannt für ihren hohen Gehalt an Antioxidantien und ihre außergewöhnliche Haltbarkeit. Mit ihren Aromen, die an Tomatenblätter erinnern, und ihrer charakteristischen Bitterkeit wirkt sie beinahe wie eine Demonstration von Kraft. Das spanische Nationalfrühstück Pan con Tomat ist vielleicht die schlechteste Form der Wertschätzung für Olivenöl. Geröstetes Brot, eingerieben mit Knoblauch, bestrichen mit frisch geriebener Tomate und vollendet durch einen großzügigen Schuss goldgelben Olivenöls. Im Gegensatz zu den kalt servierten Olivenölgerichten der Gs oder der italienischen Tradition, Olivenöl erst zum Schluss hinzufügen, scheuen sich die Spanier nicht davor, Olivenöl großer Hitze auszusetzen. Die aromatische Kraft des Olivenöls findet sich sowohl in der knusprigen Kruste einer traditionellen Paella als auch in den goldbraun ausgebackenen Churros wieder. Eine Reise durch die Geschichte des Olivenöls wäre unvollständig, ohne einen Halt im Osmanischen Reich einzulegen. Dort war Olivenöl nicht nur ein Grundnahrungsmittel, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens. Vor allem in der Ägäis, im südlichen Marmara-Gebiet und an der Mittelmeerküste gehörte Olivenöl zum Alltag. Steuerregister des 15. und 16. Jahrhunderts belegen, dass die Olivenhaine von Ayvalık, Edremit und Gemlik vom Staat eigens erfasst und geschützt wurden. Der berühmte Reisende Elia Çelebi berichtet in seinem Seyahatname vom Reichtum an Olivenöl in Ayvalık und Umgebung und beschreibt es als Lebensgrundlage des Volkes und Licht des Staates. Doch Olivenöl fand nicht nur den Weg auf den Esstisch. In den Moscheen brannten die Öllampen mit Olivenöl. In den osmanischen Krankenhäusern wurde es zur Reinigung von Wunden und zur Herstellung heilender Salben verwendet. Heute sind wir von den uralten Landschaften Anatoliens aufgebrochen, durch die windgepeitschten Olivenhaine der Ägäis gereist und bis zu den kunstvoll gestalteten Flaschen Italiens und den endlosen Olivenmeeren Spaniens gelangt. Dabei haben wir erkannt, Olivenöl ist weit mehr als nur ein Speiseöl. Es ist Essenz der mediterranen Zivilisation. Die wenigen Tropfen Olivenöl, die heute ihr Brot verfeinern, tragen das Erbe einer heiligen Flüssigkeit in sich, transportiert auf römischen Handelsschiffen, als Heilmittel in den Palästen des Osmanischen Reiches aufbewahrt und einst Wegweiser für die Handelsrouten phönizischer Kaufleute. Möge ihr Tisch stets reich gedeckt sein und ihr Leben so lang währen wie das eines Olivenbaums. Auf Wiederhören.
Kulinarische Reise.
Junk. hem yara sensin. Bu aşkın katili sensin. Teslim ol, suçlusu sensin. Bir sen var senin içinde. Oh, hem bıçak hem yara sensin. Aşkın katili sensin. Teslim ol, suçlusu sensin. Bir sen var senin içinde. Oh, hem bıçak hem yara sensin. Bu aşkın katili sensin. Teslim ol, suçlusu sensin. Hem yara sensin. Bu aşkın katili sensin. Teslim ol, suçlusu sensin. Bir sen var senin içinde. Oh, hem bıçak hem yara sensin.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Geçim moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Yer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.